Guten Morgen, Hamburg.
Ja, guten Morgen, Berlin.
Ja, ich sorge gleich mal für gute Laune. Ich habe gerade meinen Mikrofoncheck unter Marc-André Tesfayen gespeichert. Was macht das mit euch?
Und da müsst ihr mich reinholen. Die Geschichte habe ich nicht
Das
mitbekommen.
lässt mich völlig kalt. Ist wirklich, also das ist jetzt schon ein Auftritt wie Homer Simpson auf der Betriebsfeier bei Mr. Burns. Rauskommt, was macht das mit euch? Oder einfach nur.
Pass auf, wenn wir so weit schon sind,
Ja.
wenn wir Mike jetzt komplett ausgrenzen schon, indem es jetzt mit Simpsons losgeht, dann beginnt die
Also,
Sendung
ja,
aber
gut.
folgendermaßen. Dann beginnt die
Ja.
Sendung mit einem abgewandelten Zitat des großen amerikanischen Alltagsphilosophen Abe Simpson. Folgendermaßen. Jetzt, warte, tusch. Jens Lehmann ist kein Rassist. Er ist vielleicht ein Lügner, ein Schwein, ein Idiot oder ein Rassist, aber er ist ganz sicherlich kein Pornostar. So,
Wahnsinn, ey.
nur damit ihr wisst, wo das heute noch hingeht.
Also meine große Sorge ist, wir telefonieren bzw. wir nehmen auf am Montagmorgen. Meine große Sorge ist, dass am Ende der Woche einfach nur aufgrund dieser einen Lehmann-WhatsApp sich ein derartiger Domino-Day entwickelt hat, dass am Ende der einzige Promi in Deutschland, der darüber bleibt, sowas wie Sebastian Kamps ist oder so. Oder Jay Kahn.
Es beginnt mit einer WhatsApp von Jens Lehmann und am Ende fragt man sich, bricht Boris Palmer den Sarrazin-Rekord?
Leute, Leute,
Unglaublich.
was ist denn hier schon wieder los?
Ach,
Ja.
alles. Das ist ja das Schlimme. Es war das Wochenende, an dem die Bayern Meister geworden sind. Es war das Wochenende, an dem Dortmund gezeigt hat, dass sie eigentlich auch mal Meister werden könnten. Und worüber reden wir am Ende? Wir werden über Aogo reden, über Lehmann und über Dr. Rainer Koch.
Ach Gott.
Ein Interview wie ein Verkehrsunfall.
Ich habe das Interview nicht gesehen und ich habe es auch nicht aufgenommen. Aber ich möchte darüber nicht reden. Das ist
Soll ich
wirklich
jetzt,
der helle Wahnsinn.
Entschuldigung, soll ich jetzt, ich kann rausgehen und mein Handy holen und das Interview mir nochmal angucken.
Ist das nicht
Das ist
alles
wirklich,
ehrlich?
ja, das
Aber
ist wirklich
wieso?
sehr, sehr gut.
Aber Mike, ist dieses Interview gehackt? Also woher haben Sie dieses Interview? Es ist doch gehacktes Material.
Schauen
Wir
Sie,
haben
schauen Sie, dieser,
Quellen.
schauen Sie, dieser Podcast ist ein Mehrfamilienhaus, ja? Da gibt es die Amateur-Podcaster und die Profi-Podcaster. So. Aber ich mache
Marc,
jetzt
es ist.
etwas, ich mache jetzt, und das weiß ich überhaupt nicht, warum das nicht gewürdigt wird. Da wird in diesen ganzen Wochen, in denen wir hier im Podcast gesprochen haben, weiß ich überhaupt nicht, mit den ganzen Emotionen, warum das nicht gewürdigt wird. Ich bin nämlich derjenige, der jetzt das Geld zurückholt, dahin, wo es hingehört,
So,
nämlich zum
ja.
Podcast.
Sehr
So.
gut.
Hören Sie jetzt den Kurt Diekmann von Fußball MML. Hier ist Mike Nöcker.
Und wir haben natürlich mit viel schöneren Dingen zu tun, als dem, was wir gleich im Podcast besprechen werden müssen. Wir haben vor allen Dingen mit viel sauberen Dingen zu tun, als das, was beim DFB im Moment gerade abgeht. Wenn ihr nämlich
Ja.
Interesse daran habt, ich würde mal sagen, ich will nicht sagen, endlich mal saubere Zähne zu haben, weil ich natürlich bei jedem hoffe, dass da Hygiene durchaus schon eine Rolle spielt bei unseren Hörern jetzt an dieser Stelle. So möchten wir dann aber doch auf einen neuen Partner hinweisen, nämlich happybrush.de. Happy wie happy und brush wie brush im Englischen, also putzen, also Zähne putzen, so Zähne, wisst ihr, ne? Ja? Ja,
Oder
Zähne
auch
putzen halt,
auch
ne?
Bürste, ne? Auch Bürste.
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 Danke.
Ja.
Ja.
Ja, wie
Brush.
Jennifer Rush, nur mit D für Berlin, ne? Jennifer Rush. Kann man
So.
sich ganz einfach merken. Ganz einfach.
Sehr gut, sehr gut. Happy Brush, Wipe, Kinder. Fängt das sehr
Hören
gut.
Sie jetzt, Mike Nöcker, Wein, Wipe und Gesang.
Drei. Das ist eine klimaneutrale Schallzahnbürste. Mit Eco-Aufsteckbürsten, also es ist alles nachhaltig, mit nachhaltigen Rohstoffen, mit nachwachsenden Rohstoffen zum Nachkaufen, in drei coolen Designs, dazu ein Akku, der 6 Wochen hält. Also alles wirklich sieht erstens sehr stylisch aus. Was gibt's denn jetzt schon wieder zu lachen? Was habe ich denn
Ich
jetzt schon wieder falsch gemacht?
bemerke nur mit einiger Faszination, dass du dich seit dem Blendax-Biber nicht mehr entscheidend weiterentwickelt hast in Sachen Dentalhygiene.
Heißt der nicht Putzi?
Stimmt, den gab es auch noch.
Ja. Okay, Ruhe. Wir fahren weiter. Es ist Werbung.
Genau.
Es geht um eine
Ja.
Zahnbürste.
Ja, die sieht toll aus. Die sieht super aus.
Du hast sie doch auch bekommen, Miki, oder?
Ja, und ich bin absolut begeistert.
So.
So.
Ich nehme mich auch.
Hoch, Daumen hoch?
Daumen hoch.
Daumen
also, hoch. Ist,
ja, Daumen hoch. Daumen hoch.
So, ja. Jetzt mal ernsthaft. Das ist eine nachhaltige und klimaneutrale Schallzahnbürste. Hat ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Sieht top aus. Hat hocheffektive Putzleistung von bis zu 40.000 Vibrationen. Also eine absolut gründliche Reinigung. Das schafft eine Handzahnbürste im Vergleich. Also wir haben gerade gesagt, 40.000 Vibrationen bei der Vibe 3. Eine Handzahnbürste schafft 300, also das mal so ein bisschen der Unterschied auch. Und dementsprechend dadurch, dass es halt eben auch nachhaltig und klimaneutral ist, weisen wir gerne auf Happy Brush hin. Wie gesagt, happybrush.de ist die Website dafür. Jetzt bin ich zwischen Vibe und Website, da kann man schon mal durcheinander kommen an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz, wo ich nicht durcheinander komme, ist der Gutscheincode. Der heißt nämlich MML10. Weil es logischerweise 10% auf alle Zahnbürsten im Online-Shop gibt.
Ich finde es halt einfach nur sehr, sehr gut, dass diese Zahnbürste klimaneutral ist, weil in den letzten Jahren, und wer mich kennt, weiß, dass wer bei mir mal übernachtet hat, das war ja früher immer, wenn ich meine Zahnbürste angeschmissen habe mit dem Dieselgenerator, das hat ja auch gerußt ohne Ende, ne, wenn ich das Ding angeschmissen habe. Und das war ja wirklich nicht mehr, das hat ja auch Öl und Diesel verbraucht. Da bin ich schon froh, dass meine jetzt dann elektrisch ist und klimaneutral. Das ist auch für die Nachbarn besser.
Muss man dir gebildeten Menschen, Micky Beisenherz, erklären, dass klimaneutrale Herstellung natürlich auch das große Thema ist, dass die Materialien, aus denen das Ganze gebaut ist, klimaneutral sind? Muss man dir das wirklich erklären, Micky Beisenherz?
Oh, guck mal, wie stolz er hier sitzt und guck, wie Luise Neubauer, wenn sie Armin Laschet mal wieder die Braunkohle erklärt hat.
Es ist eine klimaneutrale Zahnbürste, sie fährt nur noch mit dem Zug.
So.
Meine ist ja früher sehr viel geflogen. Das muss ich.
Es hat sich viel aufgestaut bei euch hier, ne?
Das einziges Ding, was ich habe mit dieser Sache, ist, wie kann man es liegen lassen und MML10 machen statt MML-Zähne? Das verstehe ich nicht.
Ja, weiß ich auch nicht. Aber wenn man es mit so einem leicht, sag mal, osteuropäischen Akzent ausspricht, dann passt es wieder. MML10. Dann passt es ja wieder.
So, Freunde, happybrush.de, viel Spaß damit und vor allen Dingen bleibt sauber.
Happy Brush Day to you. Happy Brush Day to you. Musik bitte.
Dankeschön. Musik bitte. Herzlich willkommen zum Quarantäne-Podcast von Fußball MML. Herzlich willkommen. Wie geht es dir? Micky Beisenherz.
Also die letzten 5 Minuten haben bei mir für einen schweren Verlauf gesorgt. Ich glaube kaum, dass das, was ich hier gerade erleben musste, mich nochmal irgendwie aus diesem tiefen Tal rausholen wird. Dankeschön, danke.
Da das bei dir die einzige deutschlandweite Corona-Infektion ist, die live von RTL begleitet wird, weiß ich natürlich, dass dein Nachbar seit gestern Lemon Tree auf dem Piano spielt und das schon der schwere Verlauf ist.
Das ist wirklich unfassbar. Immerhin hat Igor Levit seine Hilfe angeboten. Das ist ja auch schon mal was. Aber ich glaube, diesen Song kann nicht mal Igor Levit retten.
I wonder how, I wonder why, here's Mike Nöcker.
Oh, das ist doch, sag mal. So.
Was denn, das wieso ist aus
wonder how,
das ist
I wonder why, hier kommt der Typ, er war früher bei Sky. So.
Ja. Ihr seid so fertig, ich weiß es jetzt.
Ich merke schon, es ist unglaublich albern. Also es ist wirklich.
Was haben Dennis Aogo, Jens Lehmann und Mike Nöcker gemeinsam? Sie alle haben eine Vergangenheit bei Sky. Ja, was denn? Bis hierhin stimmt's doch.
Ja, stimmt, auf jeden Fall. So, und hier ist der Mann, also drei Menschen in einem Podcast. Einer davon hat kein Corona. Hier ist Lukas Vogelsang.
Guten Tag. Na? Live aus Berlin. Und es wird ja auch so sein, um direkt mal der Werbung vorzugreifen, dass ich Stand jetzt euer Mann in Ost-Berlin bin. Ich werde am Donnerstag live aus Berlin moderieren und werde euch auf den großen Videowürfel dazu holen.
Genau.
So ist es.
Ja, er spielt live ein Konzert aus der Berliner Brustharmonie. Ne? Ja. Und das ist. Ist das nicht ein Wahnsinn? Ganz ehrlich, ich hatte mich schon so auf Donnerstag gefreut.
Ja.
Ich sah mich schon mit euch da sitzen, Helles trinken, endlich mal wieder ein Fußballspiel gucken, was mich auch interessiert. Und dann kamen 2 positive Tests und dann war das auch hinfällig.
Ja.
Deswegen, Leute, merkt euch das, nicht testen. Ganz richtig. Ja, nicht testen. Wirklich, Leute, macht euch da nicht unglücklich. Hätte ich mich nicht freiwillig zweimal getestet, was hätte ich noch schön durch die Gegend fahren können? Ja. Was hätte ich einen Spaß gehabt? Ich sag's dir. Ja. Hätte noch NTV gemacht, Kölner Treff noch, wäre mit euch noch im Stadion gewesen. Herrlich. So, und was habe ich jetzt wieder? Da hatte Ulrich Wickert schon recht, der Ehrliche ist der Dumme.
Ne? So. So ist es.
Aber großartig ist natürlich, nach 4 Jahren MML und sämtlichen Semmelrogge-Parodien ist du dich wahrscheinlich bei Semmelrogge im Kölner Treff oder in Köln im Savoy angesteckt hast.
Ist das so?
Das
ist natürlich die bessere natürlich Geschichte.
Ja. Die Geschichte ist so gut, dass ich sie sogar nochmal für die Süddeutsche aufgeschrieben habe. Das heißt, wenn Semmelrogge die nächsten Tage die Süddeutsche öffnet, was ja durchaus passieren kann, er ist ja Schauspieler, dann steht schon im Titel steht schon sein Name drin. Also das wird jetzt die neue Legende, dass Martin Semmelrogge mir einfach Corona gegeben hat. Fertig.
Bei mir ist es ja so, ne? Also zumindest für Ostwestfalen, die Region, aus der ich komme, ich habe mich ja bei einem Promi angesteckt, ne?
Ja, bei mir.
Ja, genau.
Ist richtig.
Ja. Also ich wollte nur damit sagen, dass in Ostwestfalen giltst du als Promi.
Ja, bei der Ruhrnachrichten Kassel-Brauxel gelte ich auch als TV-Promi.
So.
Und dann steht er noch so drüber, er macht schon wieder seine Scherze.
Ja. So, aber wo Scherze, wir haben noch gar nicht dem FC Bayern zur 9. Meisterschaft in Folge gratuliert.
Das werde ich auch nicht. Sie glauben doch nicht, dass ich auf ein Angebot angehe.
Ganz ehrlich, das ist mir völlig Latte. Was soll ich dazu jetzt sagen? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das haben sie sich ja auch verdient. Also sind sie ja verdient Meister geworden. Aber völlig Latte. So kann ich jetzt endlich mal, endlich meinen Führerschein zurückhaben?
Ja.
Aber jetzt mal Spaß beiseite. Haben damit Marco Reus und Jadon Sancho die Bayern öfter zur Meisterschaft geschossen als den BVB?
Das ist faktisch absolut richtig. Ja, absolut korrekt.
Es ist nur wieder so, könnt ihr euch erinnern, wir hatten vor ein paar Wochen eine Folge, die hieß, war eigentlich auch Fußball. Und ich finde, dieses Gefühl war wirklich bei mir nach diesem Wochenende, also Hertha hat ja auch gespielt, tief im Abstiegskampf gegen Bielefeld, was rein gar nichts mit Fußball zu tun hatte, dieses Spiel. Das war wirklich Abstiegskampf und nicht mehr Fußballspiel. Die Bayern sind Meister geworden durch die Dortmunder, die Generalprobe gegen Leipzig mit Bravour gemeistert haben.
Das war toll, ja.
Zauberfußball und auch wieder ein Spiel, das Werbung betrieben hat für die Bundesliga. Also wenn das der zweite und der vierte sind, dann ist es so schlecht gar nicht bestellt um diese Liga, wie wir es oft gerne hätten. Man muss aber, glaube ich, trotzdem sagen, also wenn Mike und wenn du auch, Micky, damit okay sind, wir sollten trotzdem schauen, dass wir über die 2, 3 Dinge sprechen, die eben nicht auf dem Platz stattgefunden haben, bevor wir uns dann diesem Wochenende widmen, weil es ja doch wieder mehr daneben für Aufruhr gesorgt hat als auf dem Platz.
Allerdings, ja. Ja, worüber willst du denn zuerst reden?
Na doch, da kann Mike darf sich aussuchen.
Worüber ich zuerst reden möchte? Also, ich könnte jetzt sagen, weil ich gerade im Vorfeld der Sendung mir das Interview nochmal angeguckt habe, wir können irgendwie über den Auftritt von Dr. Rainer Koch im Sportstudio reden.
Das ist dieser Nazi-Richter, ne? wieder nur mal mit halbem Ohr hingehört. So, so wieder so sich dann irgendwo in der Provinz festsetzt. Wer war da noch gleich? Das war dieser mit diesem Rassismus-Skandal. Ne?
Ja, genau.
Gehen wir doch chronologisch rückwärts sozusagen. Machen wir Rainer Koch und dann machen wir nochmal Jens Lehmann und Dennis Aogo, was mir ein persönliches Anliegen ist.
Ja.
Dr. Rainer Koch, da ist mir eine Sache eingefallen. Wolf, der große und viel zu früh verstorbene Wolfgang Herrndorf, hat in Arbeit und Struktur über meine Mannschaft, die Autoren-Nationalmannschaft, kurz Autonama geschrieben, es sei ein Kleintierzüchterverein. Spätestens seit dem Auftritt von Dr. Rainer Koch muss jedem klar sein in Deutschland, dass der gesamte DFB mit der gesamten DFB-Führung nicht mehr ist als eben jener Kleintierzüchterverein oder der Vorstand einer Kleingartenkolonie am Rande von Spandau. Es ist wirklich erschreckend, wer da einen Verband mit 6 Millionen Mitgliedern und 25.000 Amateurvereinen leiten darf. Es ist wirklich fahrlässig.
Ich hätte mir sehr gewünscht, dass der DFB sich um die Impfstoffbeschaffung gekümmert hätte. Das hätte mir sehr gut gefallen. Das hätte ich sehr gerne miterlebt. Und die Landesverbände dann jeweils auch sich um die Inzidenzen und so. Das hätte mir gut gefallen. Wahnsinn. Ja, und Rainer Koch, wirklich, also jetzt erstmal unabhängig von dieser Mail, ein unerträglicher Paragraphen-Jockey, ein wirklich, also der deutscheste Deutsche, wirklich, also man kann den sich wirklich richtig vorstellen. Das ist wirklich so die Kategorie Mensch, die auf dem Amt sitzt und sagt, ja, das tut mir leid, Herr so und so. Ich weiß, Sie haben jetzt schon seit 12 Jahren arbeiten Sie hier und Sie haben jetzt hier schon einen Job und 2 Kinder, aber tut mir leid, also hier die Faktenlage ist so, wir müssen Sie leider abschieben. Das ist genau diese Kategorie Mensch, ein wirklich ganz schwer mit anzusehender Paragraphen-Willi, der also auch wirklich der das BGB ich möchte, sonst klinge ich plötzlich immer auch schon wie
ganz sicher ist,
also ich sag mal so, man muss ja sehr vorsichtig sein, ja, weil das, was da geschehen ist und wie er beleidigt wurde, ist natürlich, das geht überhaupt nicht und das dafür gibt es auch, das muss dann auch sanktioniert werden, zumindest mit öffentlicher Erregung und mit einem Verfahren. Das halte ich für absolut richtig. Ich kann aber durchaus nachvollziehen, dass der Mensch in seiner ganzen Struktur sein Gegenüber provoziert. Das kann ich wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil da geht ja gar kein Leben von aus. Der Mann besteht ja wirklich offensichtlich nur aus Paragraphen und Absätzen. Das ist ja Wahnsinn.
Der ist so kleinformatig, dass der sicher auch aus 2 Ausgaben des BGB sitzen musste, um überhaupt so groß zu wirken wie Katrin Müller-Hohenstein. Und es ist garantiert richtig. Einer, der nachts auch auf dem Stempelkissen schläft.
Ja, so kommt er auf jeden Fall rüber.
Und was ich die ganze Zeit gedacht habe, ich weiß nicht, wie sehr ihr in der Materie Harry Potter und Harry Potter Filme seid. Aber ich habe immer so gedacht, es gibt da ja eine Bank im Harry Potter Universum, die heißt Gringotts und die wird von Kobolden geleitet.
Oh.
Und ich habe immer gedacht, der könnte auch in Gringotts an der Tür stehen und dich dann zu deinem Schließfach bringen. So.
Da. Kenne es nicht, aber es klingt überzeugend. Ja.
Also es ist absolut. Auf jeden Fall, es ist für mich seit neuestem der Fußball-Kobold.
Ja, finde ich auf jeden Fall passend. Ja, also es war ja so, er war ja der Einzige aus dem DFB, der sich da gestellt hat, der sich hingesetzt hat und hat sich dann natürlich, den musste sich diverse Fragen gefallen lassen, auch was seine Unterstützung innerhalb der Gremien angeht. Der ist ja jetzt nun auch alles andere als unumstritten und es sieht ja so aus, als gäbe es dann irgendwann das Großreine machen und es bleibt überhaupt keiner mehr übrig. So, aber diese Geschichte um die Mail von diesem Diekmann, also das war wirklich, also das war mit das Witzigste, was ich seit langem gesehen habe. Lukas, wenn du uns das nochmal kurz beschreiben magst.
Ja, also es ist, die Situation ist ja so, wenn man muss kurz voranschicken, dass das aktuelle Sportstudio mittlerweile doch in Richtung Investigativjournalismus geht, also Jochen Breyer mit Rummenigge, also es ist plötzlich der heiße Stuhl. Und man muss sich mittlerweile fragen, ist es nicht für Fußballfunktionäre ins aktuelle Sportstudio gehen, bisschen wie für Politiker, wenn sie zu Krömer müssen. Also man wird auf jeden Fall angegrillt, ja?
Ja.
Man wird angegrillt und es gibt auch die unangenehmen Fragen, was es ja früher nicht gegeben hätte. So, und die kommen.
Ja, genau.
Und dann fängt man an und dann kann man einem Mann dabei zuschauen, wie er sich windet. Wie der Blick flackert, wie die Hände miteinander ringen. Und dann kommt die Frage, ja, aber wir haben hier eine Mail. Katrin Müller-Hohenstein sagt, wir haben hier eine Mail. Er sagt so nach dem Motto, woher haben Sie diese Mail? Also diese Mail habe ich nie bekommen.
Erstmal hat er gesagt, sie sagt, ich würde Ihnen jetzt gerne eine Mail vorlesen aus dem Jahr 2016. Es ging ja um seine Verbandlung zu diesem Herrn Diekmann, der so einen komischen Beratervertrag hat, wo man auch nicht genau weiß, wie viel Geld ist da eigentlich für was geflossen.
Angeblich 300.000 für ein Jahr.
Na guck, bei der CSU würde man da lachend abwinken und sagen, dafür stehe ich aber gar nicht auf. So, aber trotzdem. Und dann wollte sie, ich lese Ihnen die Mail mal vor. Und dann reagierte Koch ja sofort und sagt, ich kenne diese Mail nicht und ich habe sie auch nicht bekommen. Also er zuckte sofort auf eine Mail, von der er ja eigentlich gar keine Kenntnis hat. Er hat sie ja nicht bekommen und kennt sie nicht und reagiert aber sofort sehr angefasst, wo man denkt, ja, aber dann, du weißt ja gar nicht, was dich jetzt erwartet.
Zumal er sich dazu ja schon auf Facebook geäußert hat, also dass er die Mail nicht kennt. Ja. Also insofern kannte er sie ja zu dem Zeitpunkt schon. Aber
weil er Mike seinen ganzen Posteingang nochmal gecheckt hat. Und dann wurde es ja fast schon Stoiber-esk. Dann wurde es ja so, ja, schauen Sie, ich bekomme viele Mails und Sie bekommen ja, also Sie bekommen doch auch viele Mails. Also wie soll man bei so vielen Mails, also da waren dann sehr viele Mails. Also er bekam viele Mails, Katrin Müller-Hohenstein bekam viele Mails und so sagt es, okay, ab jetzt ist es ein Kurzfilm unter der Regie von Dietl.
Ja, also es war wirklich toll, weil sie dann halt eben auch sagte, da ist diese Mail, ja, ich kenne sie nicht, ich habe sie auch nicht bekommen. Dann kurzer Moment Stille im Studio, Koch guckt sie an, Koch guckt runter. Koch guckt wieder sie an, Koch guckt wieder runter, dann sagt sie, ich lese sie trotzdem vor. Und er zuckt so ein bisschen so im Sinne von, ich kann den Zug jetzt nicht mehr abwarten, also nicht mehr aufhalten, der auf mich zurauscht. Es hätte eigentlich wirklich in dem Moment gefehlt, dass er mit so einer Schnappbewegung sich den Zettel von ihr greift und einfach aufisst. Ja. So. Ich habe da wirklich drauf gewartet. Das ist einfach, es gibt keine Mail.
Also sinngemäß muss man einmal ganz kurz sagen, besagter Kommunikationsberater Diekmann hat, glaube ich, um und bei 360.000 Euro für nicht ganz, also ein bisschen mehr als ein Jahr bekommen, um den DFB zu beraten, kommunikativ zu beraten in der Affäre damals um den Rechtevermarkter Infront, wo es eben ja diverse auch strafrechtliche Untersuchungen gegeben hat, wo es mehr oder weniger auch um Unterschlagung, um Gelder ging, die hinterher zurück zum DFB geflossen sind und so weiter und so fort, um das mal irgendwie völlig banal hinzuwerfen. So, und in dieser E-Mail stand drin, lieber Rainer, also eine sehr persönlich angeschriebene E-Mail, zu Zeiten der Euro 2016, sinngemäß, ich hoffe, du hast Spaß in Paris, dann ein Wink in Richtung Grindel, den damaligen Präsidenten. Wie habt ihr dem so schnell einen Doktortitel verpasst? Klammer auf, schon vergeben durch die noch nicht gebaute DFB-Akademie, so sinngemäß. Grüße, ja. Etc., etc. So, was das darstellen soll, ist natürlich eine gewisse Nähe, logischerweise, zwischen Herrn Diekmann und Herrn Koch, die es angeblich nicht gibt, weil ich kann mein Handy jetzt nochmal holen, aber schauen Sie, ich habe das Postfach nochmal gecheckt. Und geil auch der Satz, er hat nicht gesagt, ich bekomme viele Mails, sondern er hat gesagt, ich bekomme viele derartige Mails.
Ach was, da muss ja was los sein.
Das fand ich einen sehr interessanten Satz. Also sowas auf jeden Fall sinngemäß, da mag jetzt die ein oder andere, der ein oder andere Punkt nicht ganz und haargenau stimmen, aber so sinngemäß ist da die Gemengelage gewesen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir diese Stelle 8-mal angeschaut und auch mehrere andere Teile des Interviews, weil ich konnte dem ganz oft gar nicht folgen, weil das ist, also ich kann ihm sowieso im Sprachduktus wenig folgen, dem Koch,
ja.
Aber es war auch wirklich schwierig, weil es sich so, dieses Winden hat halt so Schachtelsätze hervorgerufen, also es war einfach extrem kompliziert, diesem Interview überhaupt inhaltlich zu folgen, weil er eben ja selber nicht zum Punkt kam, weil es nur so ein Abwehrkampf war. Also er hat sich immer wieder weggeduckt, verschanzt. Und das fand ich extrem anstrengend in diesem Interview.
So, das sind die ersten Quarantäneerscheinungen bei Micky Beisenherz. Was hast du gemacht? Hast du eine Fliege gejagt?
Ja. Ich werde doch wohl mal einmal in Frieden leben dürfen hier.
Was macht denn der TV-Pfarrer bei dir im Wohnzimmer morgens um 9.30 Uhr?
Er wollte mir wieder sein Weihwasser verkaufen.
Aber ich muss dazu sagen, wir sind über Skype verbunden und sehen Micky in ein bisschen wie Udo Jürgens damals nach 2,5 Stunden Konzert. Mit dem einzigen Unterschied, dass der Bademantel nicht weiß ist, sondern
blau. Aber warte mal, wenn wir so weit schon sind.
Holt sich Lukas auch einen Bademantel. Natürlich. Oh, er holt sich auch einen blauen Bademantel.
Macht er.
Ihr seid alle wirklich.
Ich wusste nicht, dass wir das dürfen. Jetzt haben wir Partnerlook.
Vielleicht mal, um das Thema abzukürzen, weil wir ja heute dann doch ein bisschen mehr zu besprechen haben. Also was einfach bleibt, ist natürlich der wirklich desaströse Zustand und der desaströse Eindruck, den man vom Deutschen Fußballbund hat. Und das ist schon in einer Absurdität, also sowohl wenn man mal in die Vita reingeht und schaut, zurückschaut auf die letzten Präsidenten, zurückschaut auf wie viel Geld es eigentlich geht und auch alleine ein Beratervertrag von 360.000 Euro als völlig normal hinzunehmen, und auch gar nicht das Gefühl zu haben, dass man das irgendwie mal in Relation setzen muss, warum diese 360.000 Euro jetzt 360.000 Euro gewesen sind, bei einem Verband von 6 Millionen Mitgliedern, von denen ich mal davon ausgehe, dass nicht jeder der 6 Millionen Mitglieder im Jahr oder knapp über einem Jahr über 360.000 Euro verfügt. Also das finde ich schon alles wirklich sehr, sehr abgehoben und sehr, sehr, also vor allen Dingen dieses fast schon missionarische von Koch dargestellte, er ist für den Amateursport da und die Basis und so weiter und so fort. Wir müssen auch an die Buben diesen Titel des FC Bayern, den müssen wir auch widmen, den Mädels und den Buben, die den ein Jahr lang nicht spielen durften und so weiter und so fort. Das ist schon im Vergleich zu den Zahlen, mit denen dann völlig normal jongliert wird, das hat schon etwas echt schwer Bigottes da.
Aber das ist ja, weil diese Buben, über die er immer gesprochen hat, die sind ja sein letztes Ass im Ärmel gewesen. Weil dieser gesamte Amateursport, das ist ja das, wohinter er sich verschanzt. Das ist die letzte Verteidigungslinie, die er hat. Weil er nur durch diesen Rückhalt überhaupt so argumentieren kann. Er hat ja eben nur den Amateursport hinter sich. Und darin kann er sich dann auch immer flüchten. Was anderes ist mir aber auch noch aufgefallen. Erinnert euch an Jochen Breyer, wie er Uli Hoeneß im Wirtshaus trifft. Und Uli Hoeneß sagt, naja, was machen Sie? Also was, ich kann das, also wie war die Kritik? Sie versuchen immer beide Seiten zu beleuchten, Herr Breyer. Sie,
Ihr Journalisten. Ihr Journalisten, ihr habt ein Problem. Ihr wollt immer beide Seiten sehen.
Genau.
Das, ja, Entschuldigung, da kommen wir uns aber nur entschuldigen.
Jetzt ist ja Dr. Rainer Koch, der Chef, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, vom Bayerischen Fußballverband und vom Süddeutschen Fußballverband. Das heißt, es scheint dort unten in Bayern im Süden ein sehr merkwürdiges Verständnis von Journalismus vorzuherrschen. Weil wenn Uli Hoeneß sagt, Sie als Journalist, Herr Breyer, wollen ja immer beide Seiten beleuchten und das ist Ihr Problem. Und dann sagt Koch einer Katrin Müller-Hohenstein im aktuellen Sportstudio, wo haben Sie diese Mail her, das ist gehacktes Material. Und sie sagt, wir haben unsere Quellen. Und er greift im Grunde das Zitieren von Quellen in einem journalistischen Format an und sagt später, da geht es jetzt um diesen kurzen Einspieler von Grindel, wo Grindel ihm vorwirft, gewusst zu haben, dass es die Recherche vom Spiegel gibt im Zuge des Sommermärchens. Und dann sagt Katrin Müller-Hohenstein, wir haben da drei Zeugen. Dann sagt er allen Ernstes, welche? Ja. Zeigen Sie mir die. Und dann muss sie darauf hinweisen, dass es sowas wie Quellenschutz gibt. Also, Dr. Rainer Koch hat sich so dumm gestellt, dass er in dieser Sendung gelernt hat, dass es Quellen gibt für Journalisten und Quellenschutz. Aber immerhin ist er mit dieser Erkenntnis vielleicht auch nach Hause, nach Bayern gefahren.
Ja, und das ist ja so ein bisschen der Klassiker, wenn jemand in einer Beziehung beim Bescheißen erwischt wird, so nach dem Motto, ja, ich habe die SMS gefunden oder so. Wo hast du das her? Du warst an meinem Handy. Wenn man dann so quasi so ein bisschen so ein Derailing betreibt und sagt, jetzt macht man mal ein ganz anderes Fass auf und man sagt, nee, lass uns mal kurz beim ursprünglichen Sachverhalt bleiben. Was treibst du da für eine Scheiße? Und das andere sind ja eher Formalitäten. Dann sagt, wie bist du da rangekommen? Das ist ja der Klassiker. Wenn du dem schon nichts mehr entgegenzusetzen hast, inhaltlich, dann geht es um die Formalitäten, dass du sagst, wie bist du denn da rangekommen? Wo du sagst, darüber können wir später gerne drüber sprechen. Aber jetzt geht es erstmal darum, was da überhaupt los ist. So. Ja, es ist halt, es bleibt am Ende einfach wirklich ein Konglomerat aus Filz, Gefälligkeiten, Verbindlichkeiten. Es hat sich halt seit dem Sommermärchen nicht allzu viel Positives verändert und davor natürlich auch nie. So. Also wahrscheinlich ist der Verband auch einfach zu groß, um da ein paar honorige Leute zu haben. Wobei ich bei Fritz Keller schon den Eindruck habe, dass das insgesamt schon ein ganz ehrenhafter Mann ist. Aber vielleicht ist er auch zu reformwillig. Ich weiß es nicht, dass man sagt, pass auf, den sägen wir auch mal lieber wieder ab. Ich habe da wirklich zu wenig Einblick. Das Einzige, was man gesehen hat am Samstag im Sportstudio, dass es insgesamt ziemlich verheerend ist.
Also grundsätzlich kann man vielleicht noch einmal sagen, Gremienstrukturen sind ja per se nichts Schlechtes, vielleicht sogar eher etwas Gutes, weil man natürlich insbesondere bei so einem Thema wie Fußball sonst sehr schnell auch und der Fußball kennt die Sonnengötter, die Alleingänge machen, die mit Geld um sich schmeißen und völlig
sinnlos. Mike, red ruhig weiter.
Was? Mike genannt?
Selbstverständlich.
Nein, also grundsätzlich Gremien, glaube ich, sind auch eine ganz gute Barriere, um nicht sofort irgendwie jeden Wirren des Fußballs hinterherzulaufen. Aber grundsätzlich haben die letzten Wochen und Monate gezeigt, dass der Zustand des DFB wirklich verheerend ist. Und es ist einfach dringend neue Köpfe braucht. Karl-Heinz Rummenigge, nee, wer was? War nicht Karl-Heinz Rummenigge. Irgendjemand hat Karl-Heinz Rummenigge und auch Rudi Völler mit in den Ring geworfen. Als Nachfolger Lothar Matthäus ist es gewesen. Genau. Ich glaube, der Fußball der DFB tut gut daran, wirklich mal auf sein Personal zu schauen und zu schauen, wie man sich ein bisschen.
Ich weiß nur nicht, ob der Karl-Heinz, wie der Hoeneß ihn ja immer nennt, der Karl-Heinz, ob das dann die richtige Lösung ist, um Filz und weiß ich auch nicht, Seilschaften zu beseitigen. Finde ich aber ganz schön, dass du die Gremien angesprochen hast. Ich habe ja den Dr. Rainer Koch jetzt Kobold genannt. Ich finde auch schön Gremien-Gremlin. Das ist jetzt, das muss jetzt immer in der Bauchbinde.
Wer hat das denn nochmal gesagt? Wer war denn nochmal Gremien? War das nicht sogar Rudi Völler, der die Leute beim DFB Gremien-Gremlins genannt hat?
Wirklich? Das war schön. Dann verbeuge ich mich vor Tante Käthe.
Ja.
Und hoffe, dass er unser nächster DFB-Präsident wird.
War das nicht damals Günther Jauch, als er über die ARD-Landesfürsten gesprochen hat?
Völlig richtig.
Die hat er als Gremlins bezeichnet. Nicht als Gremien-Gremlins, sondern einfach nur als Gremlins.
Aber Günther Jauch hat Jürgen Klinsmann auch als Mutter Teresa bezeichnet. Und ihr wisst ja, was das aus Uli Hoeneß gemacht hat. Was ist Uli Hoeneß, wenn Jürgen Klinsmann Mutter Teresa ist? Nee, andersrum.
Obama.
Günther Jauch hat Klinsmann als Obama des Fußballs bezeichnet. Und dann hat...
wenn der Obama ist, genau. Da bin ich ja der Mutter Teresa.
Aber man muss auf jeden Fall...
Wird denn heute ja durcheinander geworfen? Das ist ja unerträglich.
Ja,
ganz kurze Frage. Habt ihr... Ich muss mal ein bisschen Tempo hier reinbringen, weil wir haben schon eine halbe Stunde für ein Thema verbracht und haben noch so viele andere.
Deswegen, aber wir haben heute auch ein bisschen mehr Zeit.
Kurze Frage.
Ja, ich hab aber auch Fieber, ne? Ich wollte es nur sagen. So schön das alles ist.
Ne? Habt ihr damals auch Klinsmann gegen Völler getauscht?
Ja, immer. Nee, warte mal, Moment. Ich war immer Völler, nie Klinsmann. Ich hab Klinsmann immer ganz schwer ertragen.
Meinst du jetzt beim Panini-Album?
Beim Panini-Album selbstverständlich.
Aber da bin ich viel zu spät eingestiegen. Das erste, was ich getauscht habe, war Mirko Dickhaut gegen Christian Wück. Ja, und jetzt kommst du.
Was ist denn das? Das ist so ein Panini-Album KSC von Oliver Wurm.
Ne? Ja, KSC im VfL Bochum, glaube ich.
Das ist doch Südbaden sammelt Südbaden gewesen.
Aber es ist, abschließend zum DFB nochmal zu sagen, es ist unglaublich, wie viele Leute sich im Angesicht der Deutungshoheit zum Narren machen. Und ich bin gespannt, was da noch kommt. Es ist einfach Wahnsinn im Moment, wenn Leute um den Fußball rum in die Öffentlichkeit gehen. Es kommt im Moment nicht viel Gutes bei rum.
Das ist korrekt. So, jetzt aber die angesprochene Werbung. Ganz kurz mit dem Verweis auf www.panini.de. Wir stehen kurz vor der Europameisterschaft. Und das ist natürlich immer die Zeit des Sammelns, des Tauschens, des Klebens. Wann hast du, Micky, dein erstes Panini-Album gesammelt?
Oh, spät. Ich habe mich aber immer an den Panini-Alben meines Bruders ergötzt. Also ich habe sehr früh die ganzen Alben meines Bruders gesehen. Ich glaube, so angefangen habe ich damit so 1982, 83, wo bei Bayer Leverkusen noch Leute wie Mumkun Şah und Herbert Waas und so gespielt haben. Und ich war ganz begeistert von Uwe Rahn bei Mönchengladbach, der, wie ich im Nachhinein erfuhr, eigentlich nur eine einzige gute Saison gespielt hat. Ja.
Meine prägendste Panini-Erinnerung ist aus der Grundschule, als ich Panini-Bilder im Deutschunterricht geklebt habe, weil mir langweilig war wahrscheinlich. Und dann kam die Lehrerin und nahm mir das Heft weg und alle Aufkleber, die auf dem Tisch lagen, und guckte sich das so durch und guckte die Sticker an und guckte und guckte. Und dann sah sie Mirko Dickhaut und sagte, oh, das ist aber ein Leckerchen. Und nahm den so mit und packte den in ihre Schublade.
Sehr schön. Also man merkt schon an diesen Geschichten.
Wie kann man beim VfL Bochum sich die einzelnen Spieler angucken zu der Zeit und sich für Mirko Dickhaut entscheiden und Thomas Stickroth einfach links liegen lassen? Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Oder hier.
Peter Kötzle, Peter Peschel.
Genau. Peter Peschel.
Da war aber in Bochum was los damals, als Peter Peschel mit Magdalena Peschkan zusammen war. Da war aber, da tobte das Ruhrgebiet, das waren unsere Beckhams.
Sag mal,
Ende
der
Stick, 90er.
Der Stickroth ist der heute über die Impfreihenfolge entscheidet, ne?
Natürlich.
Das ist richtig. Der Stickroth entscheidet über die Impfreihenfolge. Der hat uns AstraZeneca-madig gemacht. Das ist absolut korrekt. Das so, stimmt, Mike.
Ja. Man merkt aber auf jeden Fall schon, es ist der große Spaß, nicht nur für die ganze Familie, sondern ja auch etwas für jeden, der in irgendeiner Form Fußball liebt und mag, der kann sich an Panini-Momente vor den großen Turnieren erinnern. Und die UEFA 2020 steht ja tatsächlich jetzt ins Haus. Sie findet ein Jahr später statt, aber sie findet eben statt. Und das Ganze natürlich mit 24 qualifizierten Mannschaften, einschließlich der Newcomer Finnland und Nordmazedonien. Alle die sind in der offiziellen Stickersammlung von Panini und der Sammelspaß für Fußballfans beginnt also quasi das Sammelfieber ab jetzt. Verkürzt also die Zeit auf die Euro. Es gibt ein Album mit 96 Seiten, mit 678 Stickern, 20 Spielern, Teamszenen, Wappen, alles was dazugehört, alles das, was ihr kennt. Und für die deutsche Mannschaft haben es nicht Rainer Koch, sondern Robin Koch neu ins Team geschafft. Dazu Antonio Rüdiger und Luca Waldschmidt. Also schaut euch mal unter www.panini.de um und beginnt mit der Vorfreude auf die Euro 2020. Wir mussten ja lang genug auf sie warten.
Panini-Bilder, da fällt mir ein, dass ich, als ich mit Beate in Mailand unterwegs war und dann in der Mailänder Scala La Traviata gesehen habe. Ich bin ja großer Opernfreund. Ich weiß, der Windenrufer hat mich immer sehr stark an einen meiner Lieblingstenöre erinnert. Und Panini-Bilder habe ich nur, als ich meine Beate dann zu einem Italiener einlud und sagte, Beate, welches Panini möchtest du denn? Und dann sagte sie, mit Schinken. Da habe ich gesagt, aber Beate, wir sind doch in Italien. Das heißt ja noch Prosciutto. Das war eine schöne Zeit. Das hat mir gut gefallen. Das war meine Geschichte von den Panini-Bildern. Ich leg mich wieder hin, ne, und wünsche allen anderen noch viel Spaß. Attack, go.
Weiß auch nicht, wo das herkommt. Ich schieb's aufs Fieber.
Ich habe aber wirklich von meinem Vater aus einer alten Kiste vor vielen, vielen Jahren ein Sammelbildchen, da waren die noch aus Pappe. Das war lange bevor es Panini gab. Und da habe ich eins von Otto. Habe so ein angegilbtes von Otto Rehhagel im Trikot von Hertha BSC.
Ach Gott, krass.
Aber dann muss man sagen, wenn Robin Koch und Antonio Rüdiger und Luca Waldschmidt dabei sind, Borna Sosa wird wahrscheinlich noch nicht dabei sein. Das ist jetzt, die Nachricht kam wahrscheinlich für die Redaktion des Panini-Albums zu spät.
Ja, das glaube ich wird tatsächlich nicht passieren, ja. Borna Sosa, toll. Also wobei, ich muss ehrlicherweise zugeben, der ist ja bei mir wieder komplett unterm Radar durchgeflogen, weil ich halt den VfB Stuttgart so selten beobachte. Andererseits natürlich so ein guter Linksverteidiger, das ist ja in Deutschland traditionell ja immer so ein Thema. Und da hat der Jogi aber nochmal ganz schnell seine Fühler ausgestreckt.
Aber weißt du, für wen das gar keine so gute Nachricht war und wer wirklich gedacht haben muss, ja gut, jetzt bürgern die einen Kroaten ein mit einem Opa aus Berlin. Das Gesicht konnte man sehen. Ja, der einzige,
Marcel
der
Schmelzer
bei Borussia
natürlich. Ja. So Marcel Schmelzer, ein Schlag ins Gesicht.
Ja, nee, er sitzt tatsächlich auch auf der Bank des BVB. Nico Schulz, vor ein paar Jahren noch die große Hoffnung als linker Verteidiger und mittlerweile nicht mal mehr annähernd Stammkraft beim BVB. Konntest du sogar den Borna Sosa im Gesicht ablesen. Ich muss aber an dieser Stelle sagen, ich habe mich über diese Nachricht wahnsinnig gefreut, weil Borna Sosa ohnehin, jetzt nennen wir sie mal wieder die jungen Wilden, einfach aus Tradition beim VfB, weil der einer von denen ist, der natürlich eine sagenhafte Saison gespielt, der hat ein bisschen gebraucht, um sich beim VfB zurechtzufinden, ist jetzt aber der beste Vorlagengeber der Mannschaft, soweit ich mich eingelesen habe, aber vor allem ich spiele ja sehr viel und sehr oft Fußballmanager.
An dir rum. Also,
und Borna Sosa ist nach 2 bis 3 Jahren im Fußballmanager immer einer der weltbesten Linksverteidiger. Und wenn wir eins gelernt haben, dann, dass die Realität ja oft dann doch so ist wie ein Fußballmanager. Nee, aber Borna Sosa hat wirklich alle Talente und auch in der internationalen Bewertung. Und ich glaube, das ist dann natürlich auch ein triftiger Grund, warum Jogi Löw ja wohl 3 Monate im Hintergrund an dieser Einbürgerung mitgearbeitet hat. Also es ist ja wohl von langer Hand vom DFB geplant gewesen, zu sagen, ey, der Typ, ich meine, kennt er ja die Nähe von Jogi zum VfB Stuttgart, das heißt, da ist er ja eh immer dort oder in Freiburg. Den könnten wir ganz gut gebrauchen. Schaut doch da mal in die Ahnengalerie. Und dann haben sie diesen Großvater aus Berlin, glaube ich, gefunden und haben gesagt, so, dann schließen wir schon mal die eine Lücke in dieser Viererkette extern.
Also was haben Sie da gecheckt auf dem Abend? Natürlich die Borner-Identität, ne? Ist ja klar.
Kommen wir doch mal an dieser Stelle vom Linksverteidiger zum Rechtsverteidiger. Du wolltest gerne drüber reden, Jens Lehmann.
Schön, auch keine schlechte Überleitung. Ich hätte fast gesagt, haben nicht sowohl Dennis Aogo als auch Jens Lehmann beim VfB Stuttgart gespielt?
Ja, ja klar.
Oder? Also,
ja, das ist richtig.
Ja.
Fangen wir mal ganz vorne an. Es ist ja wieder so, wir müssen uns da jetzt erstmal wieder reindenken, weil es ist ja gefühlt Lichtjahre her. Also wir zeichnen montags auf, wenn etwas mittwochs passiert, weil wir eben kein Donnerstagskicker sind, können wir das erst spät wieder aufgreifen. Seitdem ist aber sehr viel passiert, wie wir an der Dr. Rainer Koch-Geschichte sehen und sonstige Dinge. Aber erinnert euch zurück, als diese Nachricht kam, das fing nachts an. Und als ich dann morgens um 8 Uhr meinen WhatsApp und mein Twitter checkte, da war es schon am Überkochen. Was war euer erster Gedanke, als ihr diesen Instagram-Post von Dennis Aogo und die Reaktionen auf Twitter gesehen habt?
Na, meine erste Reaktion war, also erstmal bei Twitter habe ich nur abends einen Tweet gesehen und dachte schon, oh, das wird morgen richtig hochgehen. Und dann habe ich, als ich diesen Screenshot gesehen hatte, gedacht, was ist denn mit Lehmann los? Tickt der noch richtig? Wie bescheuert ist der denn? Was schreibt der denn für eine Scheiße? So, das war meine erste Reaktion. So, und meine zweite Reaktion, wo ich auch wirklich mit großer Konträrfaszination drauf geblickt habe, war dann die öffentliche Stellungnahme von Lehmann. So, als er sagte, von meinem Handy ist eine private Nachricht an Dennis Aogo rausgegangen, da ist irgendwie der Eindruck entstanden, dass, und Dennis Aogo ist Experte bei Sky, sehr kompetent und fachkundig und bringt Sky gute Quoten. Da denkt man, das ist ja die seltsamste.
Man kann doch um Entschuldigung mitteilen.
Bitte um Entschuldigung, die ich seit langem gelesen habe. Ich habe daraufhin eine Theorie entwickelt, die ich für nicht ganz falsch halte, die aber, so viel sei schon mal vorweg gesagt, nicht den Eindruck verwischen kann, dass Jens Lehmann Dennis Aogo auf seine Hautfarbe reduziert hat und insofern natürlich ihn rassistisch beleidigt hat. So.
Ich habe das auch so empfunden, dass diese erste vermeintliche, ich apostrophiere das, Entschuldigung, es fast noch schlimmer gemacht hat. Weil, wenn er schreibt, ist Aogo bei euch, wem auch immer er das schicken wollte ursprünglich, ist ja bei euch der quotenschwarze Smiley. Der Smiley macht's ja schon mal schlimmer, weil es dieses Höhö, dieser gelebte Herrenwitz ist vom Stammtisch.
Genau,
guck mal, der quotenschwarze. Und dann kommt diese Entschuldigung, wo er sagt, ey, ich habe gar nicht gemeint, das ist der quotenschwarze, sondern das ist der Schwarze, der Quote bringt. Ah, Jens.
Richtig.
Ja, das macht's natürlich besser. Vielen Dank, auf Wiedersehen, lassen wir die Sache auf sich beruhen. Und das lässt tief blicken in das Mindset von Jens Lehmann.
Genau. Also es war so ein WhatsApp-Wechsel, der sich meines Erachtens genau darauf bezogen hat, dass Aogo halt einfach bei Sky gute Quoten macht. Dann hat er den Begriff Quotenschwarzer, der ja sonst anders verwendet wird, in diesem Kontext benutzt und war aber so völlig aufgeheizt, ob dieses Mega-Gags, dass er den in seiner Nervosität auch dann direkt an Aogo geschickt hat. So, ist natürlich maximal dämlich. Und dafür gibt's dann natürlich auch völlig zu Recht auf die Fresse. So, jetzt muss man ist natürlich für Hertha auch, die haben ja fast gar keine andere Wahl, wenn du dir dann irgendwie Respekt, Toleranz, Vielfalt auf die Fahnen schreibst und du dann jemanden hast, der dann halt einfach diesen Sky-Experten dann wieder doch nur auf seine Hautfarbe reduziert. Das ist natürlich not a good look, wie man so schön sagt. Und also es ist ja bei Lehmann ja auch so, und das muss man fairerweise sagen, da trifft es ja jetzt auch niemanden, der das erste Mal in seinem Leben sich seltsam geäußert hat, sondern bei Lehmann ist es ja eine Kette von fragwürdigen Aussagen, egal ob es in dem Falle um Menschen mit Migrationshintergrund geht, Homosexuelle, Klammer auf, im Fußball, Klammer zu, und natürlich auch dieser etwas seltsame Blick, sagen wir mal, auf die Infektionsschutzmaßnahmen. So. Jeder Verein muss ja für sich entscheiden, inwieweit er bereit ist, das zu tolerieren. Aber wenn ein Verein natürlich sehr weit sich aus dem Fenster lehnt und sagt, wir sind für Vielfalt und Toleranz, dann hast du natürlich nicht mehr allzu viel Gestaltungsspielraum, was das angeht.
Ich glaube, was es auch ein bisschen deutlich macht, ist die Art und Weise, letztlich, wie sehr dieses was du gerade eben, Lukas, als Stammtisch, als Herrenwitz gehabe, also das mit dem Smiley, das Höhö, der Quotenschwarze, wie sehr weit der Fußball oder einige Teile im Fußball, einige Menschen im Fußball, wie sehr weit weg die immer noch sind oder wie weit zurück sie immer noch sind, was solche Sensibilitäten letztlich angeht. Auf der einen Seite hast du eine Gesellschaft, die seit langem bemüht ist, sich sehr genau hinzuschauen, was Sprache angeht, sehr genau hinzuschauen, auch was der Schutz von Minderheiten angeht. Wir haben auf der anderen Seite ein breites Engagement in der Ultraszene gegen Homophobie, gegen Rassismus im Fußball. Wir haben ein breites Engagement bei wahnsinnig vielen Fußballvereinen, die sich genau für das einsetzen. Und dann haben wir aber trotzdem immer noch eine insbesondere medial durchtriebene Meinungsschicht im Fußball, die das letztlich überhaupt nicht versteht und auch komplett ignoriert. Denkt drüber nach, wie oft wir über den Doppelpass geredet haben, wie wir über Steffen Freund geredet haben, der Satz von Karl-Heinz Rummenigge, wie gut, dass Markus Thüram nicht ins Gesicht gespuckt wurde, sonst hätten wir jetzt auch noch eine Rassismusdebatte. Wir haben jetzt Jens Lehmann. Wir haben so viele Menschen, die offensichtlich überhaupt gar kein Gespür dafür haben im Fußball, dass wir in 2021 leben. Und das ist ehrlicherweise auch irgendwie so ein bisschen so das Schockierende auch an dieser Lehmann-Geschichte. Also, dass man diese Witze überhaupt noch macht, dass man überhaupt noch glaubt, mit einem Smiley einen Resonanzboden dafür bekommt und ihn möglicherweise sogar auch noch bekommt, dass man Witze macht, wie Quotenschwarzer und ähnliches. Das ist ehrlicherweise ein wirklich katastrophaler Zustand des Fußballs und führt ja auch ehrlicherweise diese ganzen Aktionen komplett ad absurdum. Also ich meine, was glauben diese Menschen, nenne ich jetzt einfach mal so, was glauben diese Menschen denn eigentlich, warum das im Fußball gemacht wird? Das wird ja offensichtlich einfach als Folklore wahrgenommen, aber als nicht in irgendeiner Form ein Instrument, das aus schon durchaus ernsthaft in Erwägung gezogenen hehren Beweggründen umgesetzt wird.
Naja, also es gibt ja in diesem Beispiel einen klaren Sender und eigentlich einen gedachten Empfänger, an den diese WhatsApp-Nachricht aber nie gekommen ist. Das heißt, es gibt ja einen Jens Lehmann, der das lustig findet, aber er will es ja auch jemandem schicken, von dem er weiß, Klammer auf, Klammer zu, Komplizenschaft, dass der auch darüber lacht. Also Das heißt, es muss ja auch ein Publikum dafür geben, sonst schickst du ja sowas nicht. Deswegen würde mich natürlich auch interessieren, und das haben viele Hörer auch geschrieben, an wen sollte es denn gehen? Wer steht denn direkt unter oder über Dennis Aogo und arbeitet bei Sky? Keine Ahnung.
Ja.
Aber es muss ja an irgendjemanden bei Sky gerichtet gewesen sein, der das dann vielleicht sogar lustig findet. Und dann sind wir wieder bei irgendwelchen anderen Chatgruppen. Gab's ja auch den Skandal da bei Bayern München und so. Wo sowas dann eben Common Sense ist, dass man sagt, das ist lustig, der Quotenschwarze, da lache ich mit. Und noch schlimmer, das müssen die dann aber auch abkönnen, weil, Jungs, ist da eh nicht so gemeint. Komm, hier. Das ist ja genau das. Und ich finde, das hat mich auch wieder an diese Tönnies-Geschichte erinnert. Jimmy Hartwig hat gesagt, in einer ersten Reaktion auf dem dpa-Kanal, nicht nur die Sprache ist das Erschreckende, sondern auch das Denken, das dahinter steckt. Und das ist nämlich das. Also, wenn du sagst, ja, Quotenschwarz, das regt euch nicht auf. Nee, da steht ja, es ist ja sozusagen immer nur die Spitze des Scheißbergs. Und dahinter versteckt sich ganz viel, weil das eben eine Weltsicht, eine Sichtweise auf die Dinge, die dann tatsächlich, und jetzt wieder, schwarz und weiß ist. Und das ist ja das große Problem. Also, dass das sozusagen, dass das eigentliche Wort dir schon die ganze Geschichte erzählt.
Ja, weil es bleibt halt unterm Strich die Reduktion auf die Hautfarbe. So. Da wurde der Begriff Quotenschwarzer zwar in einem anderen Kontext verwandt und also quasi humoristisch verklärt, aber es bleibt ja am Ende das. Wenn du in Aogo nichts anderes siehst als das, bleibt es halt einfach ein rassistischer Ausfall. Fertig. So.
Aber fangt wirklich mal, weil du auch FC Bayern nochmal genannt hast gerade. Also es geht ja um den Rassismus in der FC Bayern Academy, in der ja auch Spieler mit Migrationshintergrund quasi eingeordnet wurden oder nicht nicht weiter in den nächsten Jahrgang mit reingenommen worden ist. Also wo es klar rassistische nicht nur Tendenzen, sondern auch klar rassistische Handlungen gegeben hat.
Genau.
Darf ich da kurz einspringen? Also wenn unsere Quellen damals gestimmt haben, ist wirklich alles unter Vorbehalt, aber da gab es ja Bilder, wie das jemand aus einem fahrenden Auto einen, ich glaube, das war ein LKW, der Brot geliefert hat und die Firma hieß Bimbo. Und dann wurde geschrieben, sind da unsere nächsten Spieler drin oder so. Ich paraphrasiere wieder, aber auch das kursierte ja eine Zeit lang. Und das ist ja genau das, was ich meine. Wenn du dieses Wort Quotenschwarz hast, dann steckt genau dahinter dieses, was manche als Humor abtun, was aber eine klar rassistische Stereotypen, Klischees und eine ganz klare rassistische Geisteshaltung offenbart. Und ja. Das ist das. Das ist ja auch das, was Jimmy Hartwig gemeint hat. Und das ist auch das Schwerwiegende. Das haben wir ja auch damals bei Tönnies besprochen. Wenn Tönnies da am Tag der, am, was ist das, Tag des Handwerks oder was war das? Lasst uns für Elektrizität sorgen, dann schnackseln die Afrikaner nicht mehr so viel. Also ungefähr so. Dann zeigt das ja auch viel mehr, was, also sozusagen, wenn das schon öffentlich noch als salonfähiger Humor gilt, was wird dann sozusagen hinter verschlossenen Türen gesagt?
Genau, ja.
Genau, das ist absolut, das ist der Punkt und daran sieht man, wie wenig weit sich Teile des Fußballs entwickelt haben, wie wenig weit auch diese Kampagnen letztlich ankommen. Sie sind für viele halt das, was dem Fußball auch oft vorgeworfen wird, einfach nichts anderes als ein Feigenblatt. Und das ist ehrlicherweise natürlich total tragisch. Und dass sich das dann auch noch medial weiter fortführt, also in den Menschen, die für den Fußball sprechen, die vor den Kameras sitzen und den Fußball vertreten, ist mindestens genauso tragisch wie die Tatsache, dass die Causa Lehmann, nachdem sie passiert ist, in der darauffolgenden Doppelpass-Sendung nicht besprochen worden ist. Muss genau. Fairerweise dazu sagen, ich weiß nicht, ob es bei Sky besprochen worden ist. Also ich will jetzt nicht nur quasi auf den einen draufhauen. Wenn es in Sky 90 auch nicht besprochen worden ist, ist es genauso falsch. Ich weiß nur, dass es im Doppelpass nicht besprochen worden ist. Und auch das zeigt so eine ignorierende Grundhaltung des Fußballs dazu. Und vielleicht nur eine Sache dazu. Ich hatte mal eine Diskussion mit jemandem, 26 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, kein Fußballfan, nicht drin in dieser Fußballszene. Und wir haben über grafische Elemente in Form von Bauchbinden in einer Fernsehsendung mit Fußballbezug geredet. Und ich brachte ein, sowas wie, lass uns doch Bauchbinden in Regenbogenfarben machen. So, und sie sagte dann, ach Quatsch, das ist doch ein alter Hut. Das ist doch nichts, das ist doch Standard mittlerweile. Also im Sinne von, das weiß doch jeder, das muss man doch nicht mehr unterstreichen. Das weiß doch jeder, dass wir mittlerweile eine offene Gesellschaft sind, in der Toleranz großgeschrieben wird. Das ist doch ein alter Hut. Und es ist eben für den Fußball ganz offensichtlich kein alter Hut, sondern es muss immer und immer wieder und jeden Samstag und jeden Wochentag überhaupt ganz offensichtlich in die Zielgruppe des Fußballs gepredigt werden, um langsam auch in dieser Gesellschaft eben zu dokumentieren, dass auch der Fußball ein toleranter und offener Bereich dieser Gesellschaft ist.
Ja, und dass Fußball und Fußballer keine Insel sind. Das meinte ich ja immer mit diesem sich kontextualisieren. Und jetzt, da müssen wir zwangsläufig noch über ein anderes Thema, was sich dem ja direkt anschließt, sprechen. Und das Problem ist einfach nur, dass das medial miteinander verbunden wurde. Und das ist das Zitat von Dennis Aogo bei Sky an dem Abend, bevor diese WhatsApp kam. Und nochmal, beides hat nichts miteinander zu tun. Es ist nur derselbe Spieler involviert, weil, und das fand ich so irre, als dann wie eine Replik auf die Anschuldigung, also an Jens Lehmann stand im Kreuzfeuer und dann schreibt die Bild, Dennis Aogo, fragwürdige
Entgleisung.
Entgleisung, oder so, ja, ich glaube, Aogo-Entgleisung, so. Als hätte das was miteinander zu tun, als könnte das eine das andere relativieren. Also Dennis Aogo hat gesagt, genau, die trainieren bis zur Vergasung. So, und das relativiert dann aber, dass ihn Jens Lehmann einen Quotenschwarzen genannt hat, weil der Quotenschwarze ja Vergasung gesagt hat. Nochmal, das hat nichts miteinander zu tun. Das ist beides mehr als fragwürdig. Ja? Und das zeigt aber wieder, dass Fußballer sich einfach immer mehr, so, also wenn die schon auf allen Kanälen senden, dann müssen sie sich gesellschaftlicher Themen bewusst sein und sie müssen vor allen Dingen auch ein Geschichtsbewusstsein haben. Das gehört alles mittlerweile dazu. Ich meine, wir sitzen hier, wir machen einen Podcast jede Woche und wir überlegen uns doch auch, was wir sagen und was wir nicht sagen. Und wir sind uns zu jeder Zeit bewusst, dass 80 bis 100.000 Menschen das hören. Dort sitzt jemand bei Sky als Experte und sagt, trainieren bis zur Vergasung. Und muss sich dann zu Recht auch dafür entschuldigen. Jetzt lässt er sein Amt da, glaube ich, ruhen als Experte und so. Aber das ist schon interessant, weil es zweimal zeigt, wie wenig sensibel Fußballer für die Sprache sind. Aber gleichzeitig zeigt es auch, dass das vermengt wurde, halte ich für mindestens genauso gefährlich. Also wisst ihr, was ich meine?
Ja, da hat die Bild-Zeitung natürlich ihre klassische Leserschaft angesprochen, die natürlich dann alle aufgrund des AO-Artikels sagen, ach guck, siehste, ja, der ist ja auch nicht besser. Wo du sagst, naja, das sind schon zwei unterschiedliche Fälle. Bei Lehmann offenbart es halt einfach eine Geisteshaltung, die dahinter steckt. Und bei Aogo ist es halt einfach mangelnde Sprachsensibilität. Da hat er höchstwahrscheinlich den Slang irgendwelcher Jugendtrainer übernommen, die er im Laufe der letzten 20, 30 Jahre hatte und hat diese früher ja noch gängige Begrifflichkeit bis zur Vergasung irgendetwas treiben übernommen. Und im Nachhinein, aufgrund des nun wirklich heftigen Feedbacks, ist ihm klar geworden, dass das natürlich nicht mehr geht. So,
und es gibt ja noch einen Unterschied.
Es hat die Elterngeneration hat diese Begrifflichkeit ja noch verwendet. Es hat sich im Laufe der letzten 20, 30 Jahre einfach aus der deutschen Sprache raus und ausgeschlichen, weil die Konnotation einfach so negativ ist, dass man sich halt einfach nicht wohl dabei fühlt, solche Begrifflichkeiten zu benutzen. In diesem Falle hat der dann in diesem Moment ja vielleicht nicht besonders sprachmächtige Aogo dann halt einfach zu einem Sprachbild gegriffen, das eben jetzt nicht unbedingt seines ist, und stellte fest, hoppla, das war ein Missgriff. So, und dafür hat er sich dann entschuldigt oder
um Entschuldigung gebeten.
Und ich halte das auch dann in diesem Falle für weitestgehend abgeschlossen. Ist jetzt kein Grund für mich, warum jetzt Dennis Aogo in Zukunft nicht mehr auf Sendung gehen sollte. Ist ja nicht so, als würde er irgendwelche volksverhetzenden Reden halten oder so. Ist ja Quatsch.
Genau, zumal er ja sofort dann, als er darauf hingewiesen worden ist, gemerkt hat, was er gesagt hat, ist ja dann doch nochmal ein Unterschied. Also niemand von uns ist unfehlbar und natürlich ist es scheiße, dass das einem rausrutscht und nichtsdestotrotz in Live-Situationen hast du halt eben manchmal, ist sozusagen die Zunge schneller als der Kopf oder du hast eben welche Dinge im von dir gerade dargestellten Sprachgebrauch noch irgendwo drin und dann sind sie draußen und du kannst sie nicht mehr einfangen. Ich will das nicht relativieren, aber das kann schon mal passieren. Und dann ist halt die Frage, wie gehst du damit um? Und es ist halt ein Unterschied, ob man eine Twitter-Nachricht hinterher schickt, wie Jens Lehmann es getan hat, wo dann am Ende steht, Dennis Aogo ist ein super Typ und sorgt für tolle Quoten, was ja nochmal zu seinem Quotenschwarzen irgendwie nochmal eine Idiotie draufgesetzt ist, was es eigentlich noch viel schlimmer macht, oder ob du eben sofort sagst, scheiße, das darf mir nicht passieren, sowas darf man nicht sagen. Das ist einfach ein kolossaler Unterschied.
Dann habe ich nur noch eine abschließende Frage dazu. Gibt es einen Weg für Jens Lehmann zurück in den Profifußball? Weil er ist ja jetzt eigentlich als Experte und als Aufsichtsrat bei Hertha BSC komplett verbrannt. Also werden wir nochmal in diesem ganzen Fußballbusiness von Jens Lehmann hören, lesen oder ihn im Fernsehen sehen. Was glaubt ihr?
Ich glaube ja, weil es für alle Dinge auch so eine Art Abklingbecken gibt. Es sei denn, du bist jetzt irgendwie wie der Wendler, da plötzlich volksverhetzend unterwegs oder so, dann natürlich nicht. Was bei Lehmann angeht, da glaube ich, da heilt die Zeit auch ein bisschen die Wunden und da gibt es dann auch irgendwann die Möglichkeit, wieder zurückzukehren. So, das glaube ich schon. Das hoffe ich ehrlicherweise auch, weil ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel davon halte, Leute bis an ihr Lebensende zu verbannen. Ich setze da ja grundsätzlich auch immer auf einen gewissen Grad an Lernfähigkeit. Also vorausgesetzt, dass da jemand jetzt nicht politisch aktiv ist und sagt, ja, Leute, wählt irgendwie die NPD unter irgendwie hinter dem DFB steckt die antisemitische Weltverschwörung, dann würde ich da vielleicht von Abstand nehmen. Aber solche Dinge, auch so eine fragwürdige Geisteshaltung, hat grundsätzlich auch immer noch die Chance, mal kritisch überarbeitet zu werden. Und dann, glaube ich, sollte es zumindest die Möglichkeit auf Rehabilitation geben.
Dann dazu noch ein wunderbares Zitat, was ich irgendwo, glaube ich, auch auf Twitter gelesen habe. Da hat jemand geschrieben, bei niemandem im Fußballbusiness ist die Diskrepanz zwischen smart aussehen und wenig smart sein so groß wie bei Jens Lehmann.
So. Er wollte da widersprechen.
Ja. Ja. Jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, eine Stunde lang in diesem Podcast zu reden, ohne über die 9. Meisterschaft in Folge beim und vom FC Bayern zu sprechen. Und die große Frage ist ja da, Oliver Kahn, der zukünftige Boss vom FC Bayern, gleich mal angedroht hat, dass sie jetzt die 10 voll machen wollen, gilt natürlich ab sofort, nachdem Lewandowski jetzt wahrscheinlich das mit dem Gerd-Müller-Rekord knackt, gilt ab sofort natürlich die neue mediale Überschrift, knackt Bayern den Dynamo Berlin Rekord.
Ah. Erich Mielke gefällt das.
Ja.
Es ist ja. Ja gut, aber man muss ich sagen,
liebe dass, euch doch alle.
Dass, also das mal jetzt wirklich um eine Lanze für den FC Bayern zu brechen. Wir wissen ja alle, Dynamo Berlin hat die Meisterschaft auch deshalb gewonnen, weil es der Stasi-Club war und weil es halt sozusagen Hilfe von oben, nämlich von der Tribüne aus gab. Also auch da war ganz klar, das ist der Lieblingsverein von Erich Mielke und im Zweifel spielen die so lange, bis sie das Siegtor schießen. Deswegen kommst du auf diese Anzahl von Meisterschaften. Der FC Bayern hat einfach in den letzten 15 bis 20 Jahren entscheidend viel besser gearbeitet als die gesamte Konkurrenz. Und das, auch wenn ich das nicht gutheiße, dass mittlerweile jede Polizeidienststelle einen Twitter-Account hat und lustig sein will, weil ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, die Polizei München hat sofort eine Vermisstenanzeige auf Twitter geschaltet. Vermisst wird die Konkurrenz. So, aber auch darin, in diesem schalen Gag, liegt ja das große Fünkchen Wahrheit, nämlich die Bayern sind einfach deshalb besser, weil sie besser gearbeitet haben. Natürlich ist es irgendwann ein Perpetuum mobile. Je mehr du in der Champions League spielst, desto mehr Einnahmen hast, desto besser ist dein Kader, desto öfter spielst du in der Champions League. Und das dreht sich, das ist eine nach oben unendliche Spirale des Erfolgs und des Vorteils. Aber man muss eben auch sagen, sie haben genug angeboten, Mickys alte Geschichte. Und in den 2-3 Jahren, wo man hätte Meister werden können, weil die Bayern eben gehustet haben, Da haben sie es nicht wahrgenommen. Also muss man eben auch sagen, man muss die Bayern nicht mögen, aber muss anerkennen, so wie Marco Reus in dem Interview, sie haben wieder verdient die Meisterschaft geholt und sie sind einfach der beste Verein und die beste Mannschaft in Deutschland, weil sie so gut gearbeitet haben in all den Jahren zuvor.
Und sie haben ja witzigerweise genau in diesem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach gezeigt, was sie besser macht als die anderen. Also sie sind Meister geworden quasi, während sie sich aufgewärmt haben. Sie mussten also sie hätten in die Kabine gehen können und sich als erstes erstmal ein Bier aufmachen können. Was sie aber machen ist, sie gehen raus, schlagen Borussia Mönchengladbach, eine Mannschaft, gegen die sie sich sehr schwer getan haben in den letzten Jahren. Die, glaube ich, gefühlt meisten Niederlagen gab es gegen Borussia Mönchengladbach. Hauen sie einfach mal 6-0 weg am Tag, an dem sie schon Meister waren. Und darüber hinaus hat man es ja auch an so Szenen gesehen, ich glaube, es war beim Stand von 2-0, wie Hansi Flick völlig ausrastet und den Schiedsrichter beschimpft, weil ein Einwurf auf seiner Höhe für Mönchengladbach gegeben wurde und nicht für die Bayern. Will damit sagen, die haben einfach so sehr dieses immer und permanent gewinnen wollen und nicht loslassen und noch weiter und immer weiter und immer weiter, so sehr in ihrer DNA verankert wie kein anderer Verein in Deutschland. Und insofern, völlig richtig, ist natürlich einfach alles extrem verdient, extrem erarbeitet. Ein bisschen schade für die Langeweile. Ich persönlich finde ja, dass die Formel 1, die Bundesliga ist ja mittlerweile die Formel 1 des Fußballs. Also will sagen, es ist alles immer sehr, sehr erwartbar, was passiert. Trotzdem gucken wir hin und trotzdem kann man natürlich nur den Hut ziehen vor der Leistung vom FC Bayern.
Das Bild mit der Formel 1, das haben sie auch verwendet in einem sehr, sehr schönen Kommentar in der Süddeutschen, die ja auch so ein bisschen das Zentralorgan des FC Bayern sind. Aber die haben geschrieben, am Anfang war die Bundesliga mal ein Rennen mit Boliden, die alle gleich auflagen. Alle hatten dieselbe Technik, alle hatten dieselben Reifen und ähnlich gute Fahrer. Und dann hat der als erstes das Rennen gewonnen hat, weil er mehr Siegprämie bekommen hat, sich einen besseren Motor kaufen können. Mit dem besseren Motor hat er natürlich auch das nächste Rennen gewonnen. Das heißt, er hat wieder Siegprämie bekommen und konnte sich deshalb bessere Reifen kaufen. Mit den besseren Reifen, ihr versteht das Bild, und das ist natürlich irgendwann, holst du dir auch die besseren Fahrer. Und das ist eben das systemische Problem der Bundesliga, dass die Bayern mittlerweile so viele Rennen gewonnen haben und so viel Siegprämie eingesteckt haben, dass ihr Motor und ihre Fahrer so entscheidend viel besser sind als die der Konkurrenz.
Ja, und doch gab es in den letzten Jahren immer wieder die Gelegenheit, da einzubrechen und was mitzunehmen. Und sie haben es nicht getan.
Ja, das Irre ist aber an der Person Lewandowski. Du gewinnst in der vergangenen Saison 6 Titel und ich glaube, er hat 34 Tore geschossen, oder? 34 vergangene Saison, sagen wir mal. Ich lasse mich auch gerne korrigieren aber ich glaube 34 Tore. Und dann gehst du raus und dann steht der jetzt nach dem Gladbach-Spiel bei 39, trotz der Verletzungspause.
Wahnsinn.
Und das ist eben, die werden, wie Mike gesagt hat, die werden noch im Bus auf dem Weg zum Stadion, die werden, wie es geschrieben wurde, der Katakombenmeister, gehen raus und dann spielen sie von Anfang an fast nur noch dafür, also für den eigenen Spaß, mit der Leichtigkeit der gerade gewonnenen Meisterschaft, aber eben auch für den Rekord von Lewandowski. Das hat man ja auch gemerkt. Also und dann an dieser Figur Lewandowski, dass der immer weitermacht, dass der wirklich sagt, ich will auch diesen Rekord noch holen. Ich finde das beeindruckend. Also man muss keine großen Sympathien für ihn oder diesen Verein hegen, aber beeindruckend ist es allemal.
Absolut, total.
Und jetzt ist nur die Frage, wir haben es ja, glaube ich, auf Instagram auch als Frage des Tages oder Frage der Woche reingestellt, gönnen die Leute ihm den Rekord? Also ich glaube, wenn er ihn holt, hat er ihn auf jeden Fall verdient. Es gab aber zwei wunderbare Zuschriften mit nämlich folgenden Ideen. Er macht gegen Bremen das 40. bekommt dann einen Elfmeter zugesprochen und lässt den Thomas Müller schießen, damit er für immer nur gleich aufliegt mit Gerd Müller, vorausgesetzt, er trifft nicht mehr im letzten Spiel gegen Augsburg. Oder noch schöner, er steht ja im Moment bei 9 gelben Karten. Er trifft gegen Werder Bremen zum 40. Tor, zieht sich das Trikot aus, kriegt eine gelbe Karte und kann kein 41. mehr machen gegen Augsburg. Einfach so als total menschliche Geste zu sagen, ey, ich habe den egalisiert, den Rekord, ich teile mir den jetzt mit der Vereinsikone. Also das wäre so menschliche Größe. Ich glaube aber tatsächlich eher, dass er tatsächlich die 43 Tore machen wird, die ich ihm vor ein paar Wochen vorausgesagt habe.
Ja, glaube ich auch. Dafür sind die doch viel zu sehr Leistungssportler und sagen auch, was habe ich mit dem Opa zu tun? Fertig, ey. So, ja, ist doch so. Nix hat der mit Gerd Müller zu tun. So, und dafür ist dann, also wäre Thomas Müller da in dieser Situation, dann wäre das wahrscheinlich so. Weil er natürlich viel mehr Vereins-DNA inhaliert hat, aber ich glaube bei Lewandowski, dafür ist er dann doch zu sehr einfach Ego-Shooter. Aber es sei ihm gegönnt.
Auf jeden Fall.
Können Sie eigentlich noch, ich habe so ein bisschen aus den Augen verloren, wie viele Tore Thomas Müller hat. Können Sie, wenn Lewandowski 40 oder mehr schießt, den Grafitsch und Dzeko-Rekord brechen? Ja, oder?
Müller hat nur irgendwie 10 Tore in dieser Saison geschossen. Sind gar nicht so wahnsinnig viele.
Na, wird knapp.
Ja, wird knapp. Ja, stimmt. Ja, trotzdem
übrigens,
Wahnsinn.
Vielleicht, um die Wunde auch nochmal bei mir aufzukratzen, in der Zeit, in der Bayern München was angeboten hat, damit auch mal jemand anderes deutscher Meister wird, hat sich Borussia Dortmund ja entschieden, den Trainer Thomas Tuchel zu entlassen. Und ich bin ehrlicherweise ein bisschen traurig, weil ich hätte es wahnsinnig lustig und schön gefunden, wenn Thomas Tuchel im Champions League-Finale gegen Paris gewonnen hätte. Also das wäre quasi der lustige Treppenwitz des Fußballs gewesen. Gleichwohl muss man natürlich sagen, weil wir auch darüber noch nicht geredet haben, großes Lob natürlich in Richtung Thomas Tuchel, weil zweimal hintereinander im Champions-League-Finale zu stehen, ist à la bonheur, wie der Karl-Heinz Rummenigge sagen würde.
Großes Lob aber auch an den Bruchweg, an Christian Heidel und Mainz 05. Es ist das vierte Champions League-Finale in Folge, in dem ein ehemaliger Mainzer Trainer steht.
Das ist echt Wahnsinn, ne?
Ja. So, also wird auch Mainz 05, die durch den Punkt gegen Frankfurt gestern zumindest nicht mehr direkt absteigen können, werden die in diesem Jahr auch ein bisschen Champions League-Sieger?
Möglicherweise.
Ja, ein bisschen schon. Ja.
Und übrigens, ganz am Rand, nach dem Motto, der Fußball schreibt die besten Geschichten, es gibt ein Zitat von von Manchester City. Ich glaube, es ist 10 Jahre alt oder so. Der ist ja schon ewig beim Verein. Der hat gesagt, ich werde erst gehen, wenn wir die Champions League gewonnen haben. Jetzt hat er ja schon vor Monaten gesagt, dass er er geht zurück in die Heimat nach Argentinien. Er verlässt Manchester City nach über 10 Jahren. Und er geht genau nach dem ersten Champions League-Finale des Vereins. Und wie hat er darauf reagiert? Ach, er hat in der englischen Generalprobe des Champions League-Finals am Wochenende Manchester City gegen Chelsea den entscheidenden Elfmeter verschossen.
Na guck, also bitteschön.
Also Sergio Aguero hat die Möglichkeit, sein großes Versprechen von vor vielen Jahren einzulösen, mit Manchester City doch noch die Champions League zu gewinnen, in seinem allerletzten Spiel für diesen Verein, sofern er eingesetzt wird. Also ich finde, solche Geschichten sind es ja genau.
Ja.
Ja, das ist richtig.
Ich klinke mich jetzt aus. Ich werde jetzt noch eine halbe Stunde ein Nickerchen machen, bevor ich gleich noch ein Zoom-Meeting habe und danach mit meinem Fieber einfach nur noch den ganzen Tag rumliegen werde.
Dir geht's also heute ein bisschen schlechter, ne? Ich spüre das bei mir
geht's heute ein bisschen.
Auch.
Ja, bei mir geht's heute ein bisschen schlechter. Ich habe Fieber, Husten Schnupfen auch. Aber hat ja auch niemand gesagt, dass Corona nur ein Schnupfen sei. Weil, Moment, doch, 20.000 sagen das vor der Volksbühne und genau. In Stuttgart. Aber
das wollte ich nämlich nochmal sagen an dieser Stelle. Also bei allem, was wir auch getan haben, also wir haben uns ja offensichtlich gegenseitig angesteckt. Wir haben das auch getan, indem wir uns, bevor wir uns getroffen haben, vorher getestet haben. Also wir haben schon versucht, irgendwie das alles in irgendeiner Form zu vermeiden. Nichtsdestotrotz haben wir uns mit Corona infiziert. Und ich wollte nur an dieser Stelle mal sagen, nicht, dass das sozusagen den Eindruck erweckt, nur weil wir da irgendwie ein bisschen lustiger oder lockerer mit umgehen, dass das irgendwie ein großer Spaß ist. Also sowohl Micky als auch ich spüren da schon erhebliche Beeinträchtigungen, was die körperliche Verfassung angeht. Insofern, auch wenn alle überall immer schreiben, dass wir irgendwie kurz vor Ende der Welle sind und jetzt wird alles besser, also nach wie vor gilt, passt auf euch auf, Leute, haltet Abstand, tragt Masken, das ist kein Spaß.
Es ist auch ein wirklich sehr, sehr gutes Zitat des großen Muttertagspoeten Micky Beisenherz, der gesagt hat, das ist so ein bisschen wie bei einem Marathon an Kilometer 41 über einen Pappbecher oder was hast du gesagt, einen Wasserbecher zu stolpern.
Ja, also,
so ein bisschen ist das.
Ja.
Das bedeutet aber auch, die Volkswagen Tailgate-Tour am Donnerstag zum Finale Borussia Dortmund gegen RB Leipzig, live, wahrscheinlich immer noch live aus Berlin, werde dann wahrscheinlich ich moderieren, mit euch auf dem Videowürfel, wie am Anfang schon gesagt. Wir lassen uns auf jeden Fall was einfallen. Es wird trotzdem gut. Ihr seid alle gegrüßt. Das war's, eure Quarantäne-WG.
Ja. Wie es genau abläuft am Donnerstag, sagen wir euch auf Instagram. Folgt uns da einfach und dann werdet ihr es erfahren.
MML, we love to quarantine you. So, jetzt gib Ruhe. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.